Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners, der Deutschen Hirnstiftung. Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Hallo und herzlich willkommen bei Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Mein Name ist Anne-Sophie Bisalski, ich bin Neurologin und Notärztin und arbeite tief im Westen. Wenn ihr schon öfter reingehört habt, dann wisst ihr, normalerweise mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit zwei Gästen, meist einer ärztlichen Kollegin oder einem Kollegen und einer betroffenen Person. Gemeinsam sprechen wir dann über neurologische Erkrankungen wie die Myasthenia gravis, Alzheimer oder Migräne. Heute ist das anders. Ich bin allein mit euch und wir schauen uns das Thema Schlaganfall einmal ganz in Ruhe an. Wer schon von Anfang an dabei ist, denkt sich jetzt vielleicht, oh, olle Kamelle, das hat die doch schon letztes Jahr alles erzählt. Ja, das ist schon richtig. Letztes Jahr haben wir am Weltschlaganfalltag gemeinsam mit Herrn Professor Tomalla aus Hamburg und einer seiner Patientinnen über die Rehabilitation nach einem Schlaganfall gesprochen. Also darüber, wie es gelingen kann, durch gezielte Physio- und Ergotherapie nach einem Schlaganfall das Laufen oder die Bewegung der Hand wieder zu erlernen. Aber alles, was davor kommt, nämlich warum ein Schlaganfall überhaupt auftritt, wie man ihn erkennen kann und welche Behandlung dann direkt möglich ist, das haben wir uns für später aufgespart. Und jetzt? Jetzt ist später. Also machen wir das heute. Heute wird es also etwas theoretischer als sonst. Damit ihr euch aber nicht fühlt wie im Frontalunterricht, habe ich mich mal im Bekanntenkreis umgehört und konnte ein paar O-Töne einsammeln. Als erstes hört ihr meine Mutter. Die war nämlich dabei, als mein Stiefvater vor etwas mehr als 5 Jahren einen Schlaganfall erlitt.
Ich kann mich sehr genau erinnern an diesen 24. Dezember 2020. Gegen 11 Uhr rief mich plötzlich der Nachbar an, der gegenüber wohnt, und sagte, ein bisschen aufgeregt, du, der Günther ist gerade gekommen und ganz schwankend gegangen. Ich bin runtergegangen, habe ihn gefragt, ob er zu uns raufkommen will. Er hat gesagt, nein. Und ist dann die Treppe rauf in sein Büro gegangen. Wenige Minuten später kam er hier in die Wohnung rein. Ich habe ihn gefragt, was ist los, was ist passiert? Und dann hat er mir mit einer seltsam verwaschenen Sprache gesagt, es ist überhaupt nichts passiert. Und hat sich aufs Sofa gelegt. Daraufhin habe ich gesagt, mit dir ist doch irgendwas los, es stimmt doch irgendwas nicht. Nein, es ist alles völlig in Ordnung, ich bin nur ein bisschen müde.
Meine Mutter hat ihrem Gefühl glücklicherweise getraut und hat sich nicht abwimmeln lassen.
Wir haben dann den Rettungsdienst gerufen, der kam auch sehr schnell, hat ihn mitgenommen in die Stroke Unit der Universitätsklinik Heidelberg. Und von da an weiß ich leider nicht mehr, wie es genau weiterging. Denn es war der erste Winter des Corona-Lockdowns und ich durfte gar nicht mitfahren in die Klinik. Und hatte auch gar keinen Zugang. Er blieb dann 7 Tage etwa und kam nach Hause zurück und es ging ihm gut und als ob nichts gewesen wäre.
Ein bisschen was ist natürlich schon passiert in der Klinik. Das werde ich euch später noch erzählen. Aber fangen wir erst mal ganz von vorne an. Der Schlaganfall ist eine der häufigsten Ursachen für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 270.000 Menschen betroffen. Behandelt werden sie in spezialisierten Einheiten, den sogenannten Stroke Units, das sind spezielle Schlaganfallstationen. Davon gibt es aktuell mehr als 350 in Deutschland. Daneben gibt es außerdem noch mal weit mehr als 100 Kliniken, die in Deutschland eine Schlaganfallbehandlung anbieten, aber nicht als sogenanntes Stroke Unit zertifiziert sind. Und warum braucht man so viele? Das ist deshalb so wichtig, weil beim Schlaganfall die Zeit sehr entscheidend ist. Betroffene müssen innerhalb kürzester Zeit eine Klinik erreichen, die das Krankheitsbild behandeln kann. In Berlin muss der Patient manchmal sogar gar nicht in die Klinik kommen, sondern die Klinik, also das CT-Gerät, kommt zum Patienten. Wir sind in Deutschland, was die Schlaganfallbehandlung angeht, also schon richtig gut aufgestellt. Der Begriff Schlaganfall, der sagt eigentlich schon das Wichtigste. Ein Schlaganfall kommt schlagartig. Die Symptome setzen ganz plötzlich ein und sie können das Leben von einem Menschen von einem Moment auf den anderen komplett auf den Kopf stellen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Formen, den ischämischen und den hämorrhagischen Schlaganfall. Beim ischämischen Schlaganfall fehlt Blut. Genauer gesagt, ein Gefäß ist verstopft, sodass Sauerstoff und Nährstoffe nicht mehr dort ankommen, wo sie gebraucht werden, also an den Gehirnzellen in dem Fall. Ihr könnt euch das so ein bisschen wie so eine Rohrverstopfung vorstellen. Kleines Klugscheißerwissen am Rande, das Wort Ischämie kommt aus dem Altgriechischen von ischein, also zurückhalten, und heima, das bedeutet so viel wie Blut. Wörtlich heißt es also, Blut wird zurückgehalten. Beim hämorrhagischen Schlaganfall oder auch der Hirnblutung passiert genau das Gegenteil. Ein Gefäß reißt und Blut tritt aus, also sozusagen ein Rohrbruch. Und auch hier ein bisschen Klugscheißerwissen für die nächste Party. Hämorrhagie oder hämorrhagisch, das setzt sich zusammen aus heima, das kennt ihr schon, für Blut, und einem Verb, dessen originale Aussprache ich nicht kenne und mich hier daran auch nicht probieren will, aber das heißt so viel wie aufreißen, also Blut, das aus einem Gefäß austritt. Von außen betrachtet kann man diese beiden Formen nicht unterscheiden. Auch mit vielen Jahren klinischer Erfahrung gelingt das nicht ohne eine Bildgebung. Dazu braucht es dann also eine CT- oder eine MRT-Bildgebung in der Klinik.
Ich habe meinen Onkel im Pflegeheim besucht und wir haben uns unterhalten und saßen halt da so an einem Tisch im Aufenthaltsraum und plötzlich hat er nichts mehr gesagt. Und dann habe ich ihn angeguckt und ihm ist Kaffee aus dem Mundwinkel rausgelaufen und dann ist er so zur Seite weggesackt und hat seine Tasse fallen lassen.
Ich habe ja schon erzählt, dass die Symptome beim Schlaganfall ganz plötzlich auftreten. Zum Beispiel eine Sprachstörung, eine halbseitige Lähmung, plötzlicher Schwindel oder auch sehr starke Kopfschmerzen. Welche Beschwerden genau auftreten, das hängt davon ab, welcher Bereich im Gehirn betroffen ist. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, lasst uns aber nochmal schauen, was die Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind. Die typischen kardiovaskulären Risikofaktoren, nämlich die, die auch bei einem Herzinfarkt relevant sind, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Dazu gehören die Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und das Rauchen. Außerdem spielen beim Schlaganfall Herzrhythmusstörungen, allen voran das Vorhofflimmern, eine ganz entscheidende Rolle. Und warum sind diese Risikofaktoren so entscheidend? Im Grunde genommen haben sie alle die gleiche Endstrecke, nämlich Blutgefäße nehmen Schaden. Dabei ist die Arteriosklerose gleichzeitig ein unabhängiger und ein beeinflussbarer Risikofaktor. Denn wir können ja ziemlich viel dazu beitragen, um die Arteriosklerose sozusagen gering zu halten. Bei der Arteriosklerose lagern sich über Jahre hinweg Fett und Kalk in den Gefäßwänden ab. Die Gefäße werden enger und unelastischer und es können sich leichter Blutgerinnsel bilden. Unbehandelter Bluthochdruck setzt die Gefäßwände zusätzlich unter Druck. Dadurch entstehen kleine Verletzungen, die wiederum die Arteriosklerose fördern. Diabetes mellitus schädigt die Gefäße auf mikroskopischer Ebene, also ganz fein, aber dauerhaft. Tja, und das Rauchen, das wisst ihr schon, das wirkt gleich auf mehreren Ebenen. Es fördert Entzündungen, schädigt die Gefäßinnenwand und macht das Blut gerinnungsfreudiger. Eine besondere Rolle nehmen noch Herzrhythmusstörungen, allen voran das Vorhofflimmern ein. Beim Vorhofflimmern bewegt sich der Herzvorhof nicht richtig und es können sich dort Blutgerinnsel bilden, die dann ins Gehirn wandern und dort ein Gefäß verstopfen. Am Ende läuft also vieles auf das gleiche Problem hinaus. Entweder wird ein Gefäß immer enger und wird plötzlich durch ein Gerinnsel verschlossen, oder durch verschiedene Vorschädigungen ist das Blutgefäß porös und reißt irgendwann ein, sodass Blut in die Umgebung austritt. Wir konzentrieren uns heute auf den ischämischen Schlaganfall, also die Rohrverstopfung. Die macht nämlich etwa 80% der Schlaganfälle aus und wir haben heute großartige Möglichkeiten, den ischämischen Schlaganfall akut zu behandeln.
Ich habe dann versucht, mit meinem Onkel zu sprechen und ihn gefragt, was los ist. Aber er hat mich nur total irritiert angeguckt und hat gar nichts gesagt.
Welche Symptome beim Schlaganfall auftreten, hängt davon ab, welches Blutgefäß im Gehirn betroffen ist. Und um das besser zu verstehen, schauen wir uns kurz die Blutversorgung des Gehirns an. Also Achtung, jetzt wird's wieder theoretisch. Ich werde das aber einmal sehr vereinfacht erklären. Vom Herzen aus führen 4 große Arterien Blut ins Gehirn. Vorne 2 Halsschlagadern, die sogenannten Arteriae carotides, die könnt ihr am Hals tasten, und hinten 2 Vertebralarterien. Sie liegen geschützt entlang der Halswirbelsäule. Die beiden hinteren Vertebralarterien vereinigen sich zur sogenannten Arteria basilaris. Das ist die große Hirnschlagader, die den Hirnstamm versorgt. Diese 3 großen Schlagadern, also die beiden Halsschlagadern vorne und die Arteria basilaris hinten, sind über einen Gefäßring miteinander verbunden, den sogenannten Circulus Willisii. Der liegt wie so ein organisiertes Zuflusssystem an der Basis des Gehirns. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Vom Herz ziehen 4 Gefäße nach oben zum Gehirn. Vorne sind das die Carotisarterien oder Halsschlagadern und hinten sind das die Vertebralarterien. Die Vertebralarterien, die vereinigen sich nochmal zur Arteria basilaris, die den Hirnstamm versorgt. Und dann kommen diese im Grunde genommen ja dann nur noch 3 Blutgefäße, alle oben in dem großen Zuflusssystem an der Basis des Gehirns an. Das nennt sich der Circulus Willisii. Von diesem Gefäßkreislauf aus, der an der Hirnbasis liegt, ziehen dann mehrere Arterien weiter nach oben und versorgen die verschiedenen Bereiche des Gehirns. Besonders wichtig sind die 3 großen Arterienpaare, die Arteria cerebri anterior, media und posterior. Mancher Altsprachler mag sich das schon herleiten können. Arterie ist klar, cerebri ist das Gehirn und dann gibt es die Richtungsbezeichnung anterior für vorne, media für Mitte und posterior für hinten. Also eigentlich easy. 2 Hirnarterien vorne, 2 in der Mitte und 2 hinten. Das wichtigste und am häufigsten Betroffene ist das mittlere Hirngefäß, die Arteria cerebri media. Sie versorgt große Teile der seitlichen Gehirnoberfläche. Ein Verschluss der Arteria cerebri media führt dann typischerweise zu einer halbseitigen Lähmung, meist vor allem im Gesicht und im Arm, weniger im Bein. Häufig kommt es auch zu einer Sprachstörung, vor allem bei einem Schlaganfall der linken Hirnhälfte. Bei einem vollständigen Verschluss dieses Gefäßes kann es auch passieren, dass Betroffene den Kopf und den Blick zur Gegenseite wenden und diese Haltung selbst gar nicht aufheben können. Das ist in der Akutphase ein spannendes, aber auch hochgefährliches Krankheitsbild. Die Arteria cerebri anterior versorgt eher die mittigen Anteile des Gehirns. Hier steht oft eine Beinschwäche im Vordergrund, das Bein ist dann stärker betroffen als der Arm. Die Arteria cerebri posterior wiederum versorgt unter anderem das Sehzentrum. Ein Schlaganfall in diesem Gebiet führt deshalb häufig zu Sehstörungen, zum Beispiel zu Gesichtsfeldausfällen. Und dann hatte ich ja noch erwähnt, gibt es die Arteria basilaris. Ihr erinnert euch, die große Hirnschlagader, die aus einem Zusammenschluss der Vertebralarterien entsteht. Sie versorgt unter anderem den Hirnstamm, also ein ganz zentrales Steuerungszentrum unseres Körpers. Ein Verschluss in diesem Bereich ist besonders gefährlich und kann zu Bewusstseinsstörungen, Lähmungen aller 4 Extremitäten oder auch zu Atem- und Schluckstörungen führen. Ihr seht, die Symptome hängen stark davon ab, welches Blutgefäß betroffen ist.
Ich habe dann der Pflegerin Bescheid gesagt und die hat nur einmal hingeschaut und sofort den Notarzt gerufen. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich jetzt machen soll.
So geht es übrigens vielen Angehörigen. Häufig sind sie im ersten Moment ratlos und denken, der oder die Betroffene wird bestimmt gleich wieder normal. Man sollte aber nicht lange warten oder unnötig Zeit verstreichen lassen. Denn beim Schlaganfall zählt jede Minute. Was euch dabei hilft, einen Schlaganfall zu erkennen und einzuschätzen, ist das sogenannte FAST-Schema. FAST, das steht für Face, Arm, Speech, Time. Face. Schaut euch das Gesicht des Betroffenen genau an. Hängt ein Mundwinkel? Arm. Bittet den Betroffenen, beide Arme ausgestreckt nach vorne zu halten. Sinkt ein Arm ab oder kann gar nicht erst gehoben werden? Speech. Die Sprache. Klingt sie verwaschen oder schwer verständlich? Bittet den Betroffenen notfalls darum, Gegenstände zu benennen oder euch etwas zu erklären. Und zu guter Letzt, Time. Vergesst nicht, was auf dem Spiel steht und verliert keine Zeit, wählt sofort den Notruf. In jeder Minute, in der ein Gefäß verschlossen ist, ist die Funktion der Nervenzellen gestört. Sie können ihren Stoffwechsel nicht aufrechterhalten. Sie werden massiv geschädigt und sterben schließlich ab. Diese Zellen können sich nicht einfach regenerieren. Das heißt, alles, was verloren geht, ist im Zweifel auch dauerhaft verloren. Und wie schnell es jetzt gehen muss, wissen der Rettungsdienst und das Team im Krankenhaus ganz genau. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Behandlung etwas hektisch wirkt und vielleicht auch ein bisschen unpersönlich. Wenn ein Schlaganfallpatient zu uns kommt, dann muss es einfach schnell gehen. Ein ausführliches Kennenlernen können wir später noch nachholen, aber in der Akutsituation zählt jede Minute, denn wir wollen ja möglichst viele Gehirnzellen retten. Was passiert also konkret in der Klinik? Im besten Fall, das klappt meistens wirklich richtig gut, kündigt sich der Rettungsdienst vorab in der Notaufnahme an. Das Behandlungsteam bekommt also Bescheid. Das Team kann sich jetzt vorbereiten, kann in der Radiologie und auf der Schlaganfallstation Bescheid geben und das CT-Gerät freihalten. Nach einer kurzen Übergabe vom Rettungsdienst erfolgt eine sehr schnelle neurologische Untersuchung mithilfe eines standardisierten Punktesystems. Das hilft uns, die Schwere des Schlaganfalls einzuschätzen. Parallel oder direkt danach geht es in die Bildgebung, meist in die Computertomographie. Dort ist unsere erste Frage, liegt eine Blutung vor oder nicht? Wenn wir keine Blutung im CT-Bild sehen, können wir schon direkt, also noch auf dem CT-Tisch, eine Lysetherapie beginnen. Wie die funktioniert, erkläre ich später. Als nächstes wird dann noch CT-Kontrastmittel über die Vene verabreicht. Denn das hilft uns, die Gefäße im Gehirn darzustellen. So können wir sehen, ob und wo ein Gefäß verschlossen ist. Und dann kommt die entscheidende Frage. Können wir behandeln und wenn ja, wie? Über die erste Möglichkeit, die sogenannte Lysetherapie, habe ich gerade eben schon kurz gesprochen. Wenn Schlaganfallpatientinnen oder Patienten innerhalb eines Zeitfensters von maximal 4,5 Stunden nach der Symptomatik zu uns kommen und wir in der CT-Bildgebung keine Hirnblutung sehen, haben wir die Chance, eine intravenöse Lysetherapie zu verabreichen. Dabei bekommt die Patientin oder der Patient ein Medikament über die Vene, das das Blutgerinnsel auflösen soll. Vereinfacht gesagt eine Art biochemischer Rohrreiniger. Diese Therapie kann beeindruckend gut funktionieren und manchmal kann man in den nächsten Minuten schon beobachten, wie sich die Symptome zurückbilden. Dieses Medikament, also die Lysetherapie, wirkt aber nicht unbegrenzt sicher. Mit der Zeit steigt das Risiko für Komplikationen, vor allem für Blutungen im Gehirn. Und deshalb gibt es auch das Zeitfenster, das in der Regel bei etwa 4,5 Stunden nach Symptombeginn liegt. Innerhalb dieses Zeitraums ist der Nutzen deutlich größer als das Risiko. Wir wissen nämlich, dass das vom Schlaganfall betroffene Gehirngewebe unterschiedlich stark geschädigt ist. Im Zentrum des Schlaganfalles sind die Zellen oft schon früh irreversibel zerstört. Aber außenrum gibt es eine Zone, die sogenannte Penumbra, die noch nicht endgültig verloren ist. Und genau dieses Gewebe versuchen wir durch die Lysetherapie zu retten. In manchen Fällen kann dieses Zeitfenster heute sogar erweitert werden. Zum Beispiel, wenn wir in der Bildgebung sehen, dass noch viel zu rettendes Gewebe vorhanden ist. Auch wenn der Symptombeginn schon etwas länger zurückliegt. Die zweite wichtige Therapie ist die mechanische Thrombektomie. Vielleicht erinnert ihr euch. Wir sind ja noch mit dem Patienten in der CT-Bildgebung und haben gerade Kontrastmittel über die Venen gegeben. Mithilfe dieses Kontrastmittels sehen wir jetzt, dass ein Gefäß im Gehirn plötzlich abbricht, während das spiegelbildliche Gefäß auf der gegenüberliegenden Seite sich wieder verzweigt und das Gehirngewebe mit Blut versorgt. Genau dort also, wo das Blutgefäß plötzlich abbricht, wo also kein Kontrastmittel mehr weiter durchs Gefäßsystem fließen kann, dort hängt ein Blutgerinnsel fest und verstopft es. Also, Bühne frei für die Neuroradiologie. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Neuroradiologie sind sozusagen spezialisierte Rohrreiniger. Sie nutzen dafür einen Katheter. Das ist ein dünner, flexibler Schlauch, über den man im Körper arbeiten kann, zum Beispiel um Medikamente zu geben oder kleine Instrumente einzuführen. Dieser Katheter wird in der Neuroradiologie meistens über die Leistenarterie des Patienten bis ins Gehirn vorgeschoben und man kann damit das Gerinnsel direkt aus dem Gefäß herausziehen oder absaugen. Diese Methode ist vor allem bei großen Gefäßverschlüssen sehr effektiv, zum Beispiel bei einem Verschluss der Arteria cerebri media oder der Arteria basilaris. Das klingt übrigens nicht nur spektakulär, ich finde, das ist es auch, obwohl die Neuroradiologinnen und Neuroradiologen dabei immer echt ziemlich cool wirken. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ihre Patienten während dieser Prozedur einfach tief und fest schlafen. Die dritte beteiligte Fachabteilung nach der Neurologie und der Neuroradiologie ist nämlich, Fanfare bitte, die Anästhesie. Die Kolleginnen und Kollegen der Anästhesie sind nämlich auch direkt dabei bei der Schlaganfallversorgung und können im Falle einer Thrombektomie ratzfatz eine Narkose einleiten. Wenn das Gehirngefäß unseres Patienten nun ordentlich gereinigt wurde, kann die Narkose beendet werden und der Patient wird auf die Schlaganfallstation, die Stroke Unit, aufgenommen. Auch für die mechanische Thrombektomie gilt natürlich, je früher, desto besser. Das Zeitfenster ist oft etwas größer als bei der Lysetherapie. In ausgewählten Fällen kann eine Thrombektomie sogar noch viele Stunden nach Symptombeginn sinnvoll sein, wenn die Bildgebung zeigt, dass noch ausreichend Gehirngewebe zu retten ist. Am Ende verfolgen beide Therapien dasselbe Ziel, das Gefäß so schnell wie möglich wieder zu eröffnen und die Durchblutung wiederherzustellen. Häufig kombinieren wir auch beide Verfahren und starten mit der medikamentösen Lysetherapie und im Anschluss wird das bereits vorbehandelte und vielleicht auch etwas aufgelockerte Gerinnsel dann mit dem Katheter abgesaugt oder herausgezogen. Denn alles, was wir frühzeitig retten können, entscheidet darüber, ob jemand später wieder sprechen, gehen oder seinen Alltag selbstständig bewältigen kann. Und genau deshalb ist beim Schlaganfall eines entscheidend: schnell zu handeln, ohne zu zögern, ohne abzuwarten. Bei meinem Stiefvater hat die mechanische Thrombektomie vor 5 Jahren übrigens echt toll geholfen. Er war danach ganz der Alte und war unglaublich dankbar, dass wir, auch gegen seinen Willen, den Rettungsdienst gerufen hatten. Patientinnen und Patienten zu erleben, bei denen die akute Schlaganfalltherapie einen so tollen Erfolg hat, macht wirklich große Freude. Natürlich klappt es nicht immer so gut. Jeder Mensch und jede Situation ist unterschiedlich. Aber die Zusammenarbeit im Team und mit den anderen Fachdisziplinen treibt uns alle an. Stopp. Bevor wir jetzt hier zu besinnlich werden, will ich noch ein paar wichtige Messages loswerden. Es gibt nämlich einen ganz wichtigen Begriff, den wir noch gar nicht besprochen haben, die sogenannte transitorische ischämische Attacke, kurz TIA. Man spricht auch manchmal von einem Mini-Schlaganfall. Die Symptome einer TIA sind im Prinzip die gleichen wie beim Schlaganfall, also zum Beispiel eine Lähmung, eine Sprachstörung oder eine Sehstörung, aber sie bilden sich vollständig zurück, oft schon nach wenigen Minuten. Das ist natürlich erstmal gut. Puh, Gefahr abgewandt. Viele Betroffene denken dann, ach, ist ja wieder weg, war wohl nichts Schlimmes, und gehen nicht zum Arzt. Aber medizinisch gesehen ist eine TIA ein Notfall. Denn sie kann ein Warnsignal sein. Wir wissen, dass 10-20% der Patientinnen und Patienten innerhalb von 90 Tagen nach einer TIA einen richtigen, einen großen Schlaganfall erleiden. Am häufigsten innerhalb der ersten Tage nach der TIA. Das heißt, gerade in den ersten Stunden und Tagen nach einer TIA ist das Risiko besonders hoch. Was bedeutet das also für den oder diejenige mit einer TIA? Er oder sie hat einen Kurzaufenthalt auf einer Stroke Unit gewonnen. Okay, Spaß beiseite. Wenn euch oder Angehörigen von euch sowas passiert, also eine kurze Schlaganfallsymptomatik, die sich von alleine zurückbildet, dann zögert nicht. Packt die Tasche, sagt Termine ab, sagt vielleicht noch der Nachbarin, sie soll den Goldfisch füttern und dann ab mit euch in die nächste Neurologie. Da ist Vorsicht echt wichtig, denn in dieser Phase haben wir die Chance, einen großen Schlaganfall erfolgreich zu verhindern. Und damit kommen wir jetzt mal wirklich zum Abschluss dieser Folge. Und obwohl wir jetzt schon wieder echt lange gesprochen haben, habe ich das riesige Thema Sekundärprophylaxe noch gar nicht besprochen. Sekundärprophylaxe sind zum Beispiel die Medikamente, die man nehmen kann, um einen erneuten Schlaganfall zu verhindern. Aber das ist auch wieder ein echt großes Thema und das würde hier jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Also gut, ich plane einfach noch eine Folge Schlaganfall Teil 3 irgendwann ein. Wenn ihr euch aus dieser Folge eine Sache mitnehmt, dann bitte diese. Ein Schlaganfall ist kein Ereignis, bei dem man erstmal abwarten sollte. Ein Schlaganfall ist ein absoluter Notfall. Die Symptome kommen plötzlich. Sie können unterschiedlich aussehen. Und sie können sich manchmal sogar wieder zurückbilden. Aber in all diesen Fällen gilt, time is brain, wählt die 112 und dann dalli dalli. Denn wir haben heute sehr gute Behandlungsmöglichkeiten, aber sie sind an eines gebunden. Zeit. Je schneller gehandelt wird, desto mehr Gehirn kann gerettet werden. Und umso größer ist die Chance, dass ein Mensch sein Leben wieder so selbstständig wie möglich weiterführen kann. So, ihr Lieben, das war unsere 6. Episode, einmal als Solo-Folge von mir ganz allein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder auch mal Themenwünsche oder einfach Kritik anmelden wollt, dann meldet euch gerne, schreibt uns unter info@hirnstiftung.org. Und ansonsten, wenn ihr mal Lust, Zeit oder Langeweile oder was auch immer, vielleicht auch einfach Interesse habt, geht mal auf www.hirnstiftung.org, schaut vorbei, lest euch unsere Inhalte durch, lasst euch beraten und lasst uns gerne eine kleine Spende da, denn nur so können wir die Arbeit in der Hirnstiftung aufrechterhalten. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.